Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast, heute mit Tino Hahn.
Hallo.
Lukas Wawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und wir schauen ganz tief in die Glaskugel. Wir sprechen über unsere Vorhersagen für das Jahr 2024. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid. Schön, dass wir wieder ein bisschen rumorakeln. Wir sind ein bisschen spät dran, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, es gab viele andere Folgen und Filme und so, die besprochen werden mussten, die gemacht werden mussten. Deswegen schauen wir jetzt in dieses, ja, nicht mehr ganz so frische Jahr 2024 jetzt rein. Tino, wie geht's dir so? Hast du überhaupt noch Zeit, Podcasts aufzunehmen, neben den ganzen erfolgreichen indischen Kinostarts in Berlin?
Ja, das geht so. Also nehmen die Podcasts immer in doppelter Geschwindigkeit auf, von daher geht es alles.
Ja, es ist sehr anstrengend jetzt, ja. Aber habe ich jetzt nachträglich dann so ein bisschen langsamer gemacht. Lukas, bist du gut ins neue Jahr gekommen? Ja, oder? Wir haben uns ja schon gehört. Bei Miyazaki, beim Film des Jahres. Die Frage erübrigt sich ja eigentlich, aber ich stelle sie trotzdem mal.
Ja, die Antwort ist immer noch genau wie beim ersten Mal, als du gefragt hast. Mein Jahr war bislang ganz in Ordnung. Gibt nichts, über das ich weiter klagen könnte, außer das Ticketsystem beim Max Ophüls Preisfilmfestival. Aber gut, darüber werde ich in anderen Folgen in diesem Podcast sicher noch klagen.
Ja, das werden wir uns dann noch anhören. Ich war auch gerade hier im Coworking Space um die Ecke, hatte ein Kabel nicht zur Aufnahme. Ich bin ja immer noch in Thailand, aber bald wieder zurück und habe mich dann noch schnell aufs Motorradtaxi geschwungen hier ins Hotelzimmer. Hatte da auch den Schlüssel nicht dafür, musste hier irgendwie rein, nur um diese Folge aufzunehmen. Also es ist wirklich absolut der Action-Podcast hier. Lasst uns doch mal, was machen wir hier eigentlich? Wir wollen wieder so ein bisschen Vorhersagen treffen, was könnte eigentlich passieren im zukünftigen Film- und Popkulturjahr und was ist eigentlich im letzten passiert? Denn da haben wir auch Vorhersagen gemacht und wie immer ist man später klüger und denkt sich jetzt, ah ja gut, das war wohl wieder nix oder war vielleicht doch was. Wir sind alle nochmal unsere Vorhersagen aus den letzten Jahren so durchgegangen. Und haben geguckt, was ist eigentlich wahr geworden und was nicht. Und ja, der Gewinner darf den anderen beiden dann ein Folgenthema oder einen Film oder sowas aufdrücken. Es ist was wir immer machen wollten, nie so richtig gemacht haben, aber wir können es ja auf jeden Fall nochmal versuchen dieses Jahr. Wie war das so bei euch? Hattet ihr einen richtigen Riecher oder eher schwierig gewesen, Lukas?
Mein Gefühl ist, ich habe immer so eine gewisse Latenz drin. Ich bin zu sehr on the cutting edge, deshalb kommen die Sachen, die ich vorletztes Jahr irgendwie getippt habe, die viel zu tun hatten, zum Beispiel mit stärkerer Werbeschaltung irgendwie bei den Streamingdiensten, jetzt erst dann tatsächlich zum Tragen, aber es ist so 50-50. Manche Sachen, da denke ich mir dann auch so, was habe ich mir denn dabei gedacht, und die andere Hälfte denke ich so, ja, okay, das hatte auf jeden Fall mit dem zu tun, was dann auch tatsächlich passiert ist.
Das ist auf jeden Fall, habe ich jetzt auch gemerkt, dass man ja immer aus dem einen Jahr kommt und dann aus diesem Jahr aufs nächste Jahr tippt. Und das ist falsch. Man muss eigentlich ein Jahr zurückgehen. Also das, was vor einem Jahr irgendwie wichtig war, das wird dann wahrscheinlich kommen. Weil wenn man jetzt sowas hatte wie Barbie zum Beispiel, war ein großer Hype. Wenn wir jetzt sagen, der Trailer zu Barbie 2 kommt oder sowas, das passiert natürlich offensichtlich nicht in diesem Jahr. Aber im nächsten Jahr dann wird das wahrscheinlich passieren. Sage ich jetzt schlau, ich habe trotzdem wieder genauso diesmal Vorhersagen gemacht, die eher an 2023 anschließen. Also Tino, hast du das Gefühl, du hast einen guten Riecher gehabt?
Ja, so von der Tendenz her eigentlich ja. Also ich hatte ja getippt, dass in After-Credit-Scenes von Mario der Zelda-Movie angeteasert wird. Das ist nicht in der Form passiert, aber der Zelda-Movie wurde halt angekündigt. Also es ist immer, und wie Lukas auch schon gesagt hat, man ist zu sehr visionär, weil man halt immer dann so denkt, okay, alle reden über AI. Natürlich wird das 2023 komplett dominieren. Und dann merkt man, ach shit, eigentlich kommt es wahrscheinlich erst dieses Jahr oder erst nächstes Jahr. Aber jetzt kann man natürlich so als jetzt kann man nicht dieses Jahr nochmal irgendwelche AI-Tipps quasi aufstellen, beziehungsweise ist das natürlich ein bisschen ehrenrührig, wenn man so das einfach nur nochmal remixt, was man für 2023 schon prognostiziert hat.
Einfach zu langsam für uns, ja.
Ja, lass uns doch nochmal unsere Tipps von den letzten Jahren durchgehen. Einfach mal vorlesen, was hatten wir und ist es wahr geworden oder nicht? Möchte irgendwer mal anfangen oder wollen wir es reihum machen? Komm, wir machen es reihum. Mein erster Tipp war letztes Jahr, der Super Mario Film wird einen Gentle Minions, wir erinnern uns alle noch an die Gentle Minions, ähnlichen Hype auslösen, bei dem Menschen mit angeklebten Schnurrbärten ins Kino gehen. Das ist nicht passiert, aber der Film war sehr erfolgreich und aber es gab eigentlich keinen Hype. Oder ich hatte das Gefühl, so alle mussten da irgendwie rein, alle Kinder, alle Erwachsenen, wir mussten uns den alle anschauen, aber so richtig, ich weiß auch nicht, Spaß hatte niemand damit. Also ja, dieser Tipp ist leider nicht wahr geworden, aber es war schon ein großes Phänomen. Wurde dann aber tatsächlich, hatten wir vielleicht auch noch nicht so ganz gedacht, von Barbenheimer ja überschattet dann im letzten Jahr. Lukas, was hast du getippt?
Mein erster Tipp war eine Rückkehr des 3D-Films durch den Erfolg von Avatar 2 und ein Anstieg der 3D-Vorführungen, aber ehrlich gesagt sind die Zahlen dafür noch gar nicht erschienen. Die FFA-Zahlen kommen ja immer erst so im Februar, März irgendwie. Ich halte immer noch daran fest, dass mein Tipp eigentlich nicht schlecht war, weil irgendwie die Prognose über die letzten Pandemiejahre und dann jetzt die Post-Pandemie in Anführungszeichen Jahre sehr gut nach oben gezeigt hat. Aber ich kann es auf jeden Fall jetzt aktuell noch nicht an Zahlen beweisen.
Das muss man natürlich immer mitbedenken, ja. Da kann man es dann auch beweisen im nächsten Jahr. Ja.
Ich glaube, wenn nicht auch das Superheldenkino so abgekackt wäre, also ich finde Aquaman 2 ist schon deutlich als ein reiner 3D-Film konzipiert. Und wenn der auch wieder eine Milliarde eingespielt hätte, wäre der Tipp, glaube ich, tendenziell richtig gewesen. So habe ich dieses Jahr wenig in 3D im Kino gesehen.
Ja, es gab auf jeden Fall kein Phänomen auf Avatar-Level, das war weit daneben dann zumindest.
Ja, ich hatte mindestens ein Screening von Sonne Beton, muss wegen enthusiastischer Fans von Kinoleitung und oder Polizei abgebrochen werden. Tendenziell richtig, aber ich glaube, das fällt alles noch in der ausgelassene Stimmung.
Mhm, das war recht krass, oder habe ich aber auch so mitbekommen. Ja, kein schlechter Tipp, dachte ich jetzt, als ich deine Liste nochmal durchgelesen habe. Ja, ich habe ihn immer noch nicht gesehen, den Felix Lobrecht-Film, aber hat ja ganz gute Kritiken bekommen und war sehr erfolgreich, ne?
Ja. Sagt auch was über Deutschland.
Ja. Mein zweiter Tipp war, Quentin Tarantino kündigt seinen 10. Film an. Es ist ein Science-Fiction-Film. Das ist nicht passiert. Er hat ihn aber angekündigt. Und zwar ist es The Movie Critic, ne? Und wird dann, weiß ich nicht, jetzt demnächst einmal gedreht oder so. Ich glaube, so viel haben wir davon jetzt noch nicht gehört. Aber ich weiß nicht, ob er dieses Jahr noch kommt. Aber nein, leider hat er weder einen Star Trek noch einen Science-Fiction-Film angekündigt.
Mein zweiter Tipp war, dass indigenes Kino zum Trend wird durch Serien wie Reservation Dogs. Und zumindest im Gespräch war das Thema eigentlich permanent. Selbst im größten Mainstream, wie jetzt zuletzt bei Echo, haben wir ja viel diskutiert über Alacua Cox, die ja auch indigene Wurzeln hat. Also es scheint irgendwie sehr präsent zu sein und auch um einen Film wie Killers of the Flower Moon wurde da viel diskutiert. Ich würde aber nicht sagen, dass es eine kritische Masse erreicht hat, um mir da irgendwie einen Punkt einzubringen. Aber es war auf jeden Fall präsent durchgängig, würde ich sagen.
Ja, es war auch wieder von der Tendenz absolut korrekt prognostiziert, würde ich sagen. Ich habe mit meinem zweiten Tipp komplett daneben gelegen. Jedenfalls ist mir nichts eingefallen oder aufgefallen. 2023 werden wieder zwei Filme an zentralen Stellen das identische Lied enthalten und auch einen Bezug im Titel haben, wie dieses Jahr Sonne und Aftersun. Das ist mir dieses Jahr gar nicht aufgefallen, dass ein Film ein Lied oder so eine Karaoke-Sequenz an einer präsenten Stelle oder prägnanten Stelle hatte. Ich glaube, das war eher so ein einmaliges Phänomen, was sich in dem Jahr durch Zufall gehäuft hat. Weil letztes Jahr Sonne, Aftersun, Five Devils hatten alle eine Karaoke-Sequenz, die so auch der Dreh- und Angelpunkt des Films waren. Aber dieses Jahr nicht.
Ja. Ich hätte ja gedacht, dass sie bei Oppenheimer noch I'm Just Ken singen würden, aber es wurde nicht. Es kam dann nicht. Ja,
ich habe auch bis zur letzten Minute gehofft, ja.
Ja, oder What I've Done von Linkin Park.
Oder dass das Ende in den Anfang von Barbie übergeht, diese explodierende Erde und dann kommt dieser Barbie-Fuß und dann ist einfach der Anfang von diesem Barbie 2001-Ding.
Naja, die haben ja, stimmt, da haben sie natürlich sehr viel selber geschrieben für den Film, muss man sagen. Mhm. Ne? Bei mir auf der 3 war Killers of the Flower Moon, wird in Cannes eine Standing Ovation von über 15 Minuten erhalten. Das ist nicht passiert. Es wird euch sicherlich interessieren, wie lang war sie denn? Es waren nur 9 Minuten. Aber trotzdem ein Film, der das Kinojahr ein bisschen auf jeden Fall beeinflusst hat. Du hast ja gerade schon angesprochen, Lukas. Also ja, das stimmte wohl.
Mein dritter Tipp war, Filme mit einem mehr- oder mehrteilig mit ChatGPT oder vergleichsweise Software geschriebenen Drehbuch reagieren auf einem großen Filmfestival. Und da würde ich dann mich gerne eurem Urteil unterwerfen. Ich habe zum Beispiel auf dem Filmfestival Oberhausen, immerhin das bedeutsamste Festival für Kurzfilme, Let's Be Friends von Roger Werkhoven und Arno Cohen gesehen, der nicht nur ein AI-Drehbuch hatte, der sondern gleichzeitig komplett angeblich der erste Film überhaupt, der das leistet, AI generiert, war nämlich Let's Be Friends. Und da würde ich fragen, zählt das oder ist das noch unter der Schwelle von großes Filmfestival? Hätte das dafür Cannes oder Venedig sein müssen?
Oder einen langen Film? Also das ist jetzt die Frage.
Ja, okay. Ich würde sagen, kein Punkt für mich. Aber ich glaube, dass...
Das ist ein Zweifelpunkt. Wir sagen mal, wenn wir irgendwie
eine
Patt-Situation haben, dann kriegst du den. Ja, finde ich gut.
Ich hatte als drittes in der After-Credits-Szene von Mario Bros. Wird ein Zelda-Movie angeteasert. Ist auch in der Form nicht eingetreten. Mhm.
Ja, das erinnert uns alle an meine tolle Joker-Prediction. Wisst ihr noch, in der After-Credit-Szene sagt jemand Joker? Nein, es war nicht so, Barry Keoghan hat einfach nur einen wahnsinnig schlechten Joker da gespielt. Also ich fühle mit dir, dass du den Punkt hier nicht bekommen hast. Bei mir auf der 4, die zweite Staffel Squid Game erhält einen Trailer, der unter anderem in Berlin spielt. Das ist nicht passiert, aber wir würden, glaube ich, alle sagen, wow, haben die jetzt lange auf diesem Squid Game-Erfolg gesessen und daran nicht angeknüpft, außer natürlich mit Squid Game The Challenge. Ja. Wir erinnern uns alle an dieses großartige Format. Okay, fair enough. Aber finde ich schon krass. Also ich weiß, die Produktionszyklen werden länger und so, aber dass man da noch nicht irgendwas hinterhergejagt hat, irgendwie Narratives. Es muss eigentlich in diesem Jahr was angekündigt werden, glaube ich. Also das wäre irgendwie seltsam, ja.
Mein vierter Tipp war eine Wiederentdeckung der isländischen neuen Welle in Form von großen Retrospektiven oder Veröffentlichungen, also Büchern oder so, um Leute wie Runar Runarsson oder Hafstein Gunnar Sigurdsson oder so. Und das ist überhaupt nicht passiert. Die Isländer werden immer noch als Nation so wahrgenommen und da sind so, kommt da nicht Björk her oder sowas? Aber das war's dann eigentlich auch schon.
Mhm. Stimmt, beim Fußball hatten sie doch dann auch mal Fußball und diesen ESC-Film, ja, das waren so die Sachen.
Ja, es hält sich sehr in Grenzen. Das isländische Kino kann in einem nächsten Jahr entdeckt werden.
Falls es dich tröstet, eine Bekannte von mir ist gerade auf Location Scouting in Island für eine recht große deutsche Produktion. Also auch da warst du einfach zu früh
über
unsere Cutting Edge.
Ja, so ist das halt. Ah, hab mich an unserer Kante geschnitten. Shit.
Ja, was Location, ich kann mir irgendwie genau... Okay, das ist einfach nur in meinem Kopf witzig, dass ich mir so vorstelle, okay, man geht Location Scout nach Island, weil man ja eigentlich genau weiß, wie es da aussieht. Also, ja, ich bin sehr gespannt auf die Produktion, auf jeden Fall. Wo waren wir, Lukas? Das war deine 4, glaube ich.
Ne? Deine 4 war jetzt, ja. Mindestens ein Schauspieler, dessen Filme weltweit mehr als 350 Millionen Dollar eingespielt haben, wird seine Stimme bzw. Performance an eine AI-Firma übertragen. Mhm. Ja, passiert wahrscheinlich auch erst dieses oder nächstes Jahr.
Es hat angefangen, ne? Also klar, wir hatten viele AI-Predictions, wir werden wahrscheinlich dieses Thema jetzt, wird uns unser ganzes Leben begleiten. Es gab das in manchen Videospielen jetzt, glaube ich, schon so, dass da jemand mal gesprochen wurde und so. Wir haben jetzt dieses neue Indiana Jones-Spiel, da muss ich auch nochmal später drauf kommen, wo dann irgendwie Troy Baker, Harrison Ford spricht immerhin. Also ich habe so das Gefühl, es wird irgendwann wahrscheinlich passieren mit einigen ikonischen Stimmen.
Ich denke
oder
auch, wenn der Streik dieses Jahr nicht so dominant gewesen wäre an das AI-Thema und man nicht für alle Zeiten der schlimmste Mensch der Welt gewesen wäre, wenn man seine Stimme wirklich an eine AI-Firma überträgt, wäre es wahrscheinlich auch passiert.
Bei mir auf der 5. Bei den Oscars wird es einen komödiantischen Song geben, dessen Hauptthema The Slap und der Umgang damit ist. Das ist nicht passiert. Aber ich würde sagen, wir können schon sagen, The Slap hat die Karriere von Will Smith schon so, ja, nicht gekillt. Ich meine, dafür ist er einer der bekanntesten Menschen der Welt wahrscheinlich, dass das so einfach geht. Aber diesen Emancipation-Film haben sie doch dann irgendwie so rausgeschossen auch und so, der da niemand interessiert hat, der ja auch so ein Oscar-Anwärter eigentlich doch ursprünglich war und so. Also ja, aber da hat man nicht noch versucht, zynisch was so zu machen. Auf jeden Fall, ich glaube, Kimmel moderiert das jetzt wieder in diesem Jahr. Also ich weiß nicht, ob da überhaupt mal nochmal gesungen wird oder überhaupt ein Fünkchen Freude auf dieser Veranstaltung oder Kreativität nochmal stattfinden wird. Also naja, mal schauen, was da
immerhin
ist.
Immerhin haben Chris Rock und Dave Chappelle und Co. Ordentlich Kapital daraus geschlagen und in jedem Comedy-Programm 20-Minuten-Passagen darüber eingebaut. Also zumindest komödiantisch und The Slap war richtig.
Okay, ja. Lukas, was hast du auf der 5?
Ich hatte auf 5 die Rückkehr des klassischen Trailersprecher in a World und dachte so ein bisschen an die zyklische Natur der Popkultur, aber nein, so weit ist man noch nicht. Ich habe beim Googlen diverse Artikel irgendwie gefunden, die sich das gewünscht haben, so hey, es soll ja endlich mal wieder den klassischen Sprecher geben und irgendwie Fontaine, dieser Sprecher, ist ja auch noch irgendwie in Form von irgendwie Stimmen jetzt sicher nacharbeitbar. Vielleicht kommt das AI-mäßig, wenn man ihn reproduzieren kann. Aber solange ist das wohl erstmal nichts geworden.
Ja, mein Tipp 5 ist auch nichts geworden. Taylor Sheridan kündigt ein weiteres Yellowstone-Spin-Off an, dessen Quersumme 6 ist. Aber hätte ich getippt, dass er einen neuen Film ankündigt, der klingt, als ob es ein Film von Martin Scorsese wäre, hätte ich gewonnen. Er hat vorgestern Empire of the Summer Moon
angekündigt. Wie heißt der
irgendwie?
MPI, ja. Irgendwie sowas, ne? Ja.
Ja. Krass, was das im Western jetzt stark. Wieder passiert, oder? Auch die Rückkehr von Kevin Costner, ja, jetzt dieses Jahr. Also dieses Yellowstone. Ja, genau. Und Yellowstone scheint ja wirklich den Western so ganz stark in die Gegenwart zurückgebracht haben. Ja,
also für so ein Massenpublikum tatsächlich. Schauspieler, die wahrscheinlich kaum vorkommen werden.
Ich habe das schon mal gesagt, aber es ist ja, glaube ich, auch sogar auch ein materieller Zwang, weil die in den USA ja überall diese Western-Städte und Orte und Drehorte und Schauspielende und so haben. Also ich glaube, so ein bisschen muss man auch auf jeden Fall alle, jedes Jahr mindestens 3 Western-Filme oder sowas machen.
Ich glaube auch, dass dieser, also ich habe ja mit Louis immer diesen Box-Office-Tipp, also ich habe diesen Kevin Costner-Western in den Top 30 des Jahres drin vom Box-Office her. Ich glaube, das wird gut abgehen.
Ich glaube, das ist kein schlechter Tipp, ja.
Gut, dann ist es meine 6 jetzt, oder?
Ja. Genau.
Genau. Und den habe ich gekriegt, Leute. Ich muss es nicht anders sagen. Wer hätte das gedacht? Und zwar habe ich gesagt, alle 3 Berliner Schule-Filme, also Musik von Angela Schanelek, Roter Himmel von Christian Petzold und Bis ans Ende der Nacht von Christoph Hochhäusler, werden auf der Berlinale mit einem Bären ausgezeichnet. Mhm. Das ist tatsächlich passiert. Also wir merken, letztes Mal, als wir aufgezeichnet haben, stand das Berlinale-Programm anscheinend auch schon fest. Das ist jetzt zur Aufzeichnung, glaube ich, noch nicht ganz so. Der Wettbewerb ist noch nicht angekündigt. Und das war ins Blaue geraten. Er hat es irgendwie erhofft. Und ich habe den Hochhäusler nicht gesehen. Aber Musik und Roter Himmel waren auf jeden Fall auch echt sehenswerte Filme, würde ich sagen. Also so ein bisschen war es so ein kleines, Comeback, ja.
Definitiv. Glückwunsch. Na, mein 6. Tipp war nicht so überzeugend. Ich hatte ein starkes Wachstum, eine Popularisierung von interaktiven Filmen im Kino vorhergesagt. Dieses Gefühl, hey, Leute benutzen jetzt viel stärker solche Angebote im Internet zumindest. Das ist irgendwie etwas, das präsent ist. Aber nein, ins Kino hat es das noch nicht geschafft. Noch können wir nicht abstimmen, was unsere Figur als nächstes tut, indem wir auf den Knopf drücken, der in unserer Mittelkonsole da irgendwie ist. Vielleicht kommt das ja nächstes, übernächstes oder keine Ahnung. Ich tipp's noch mal für 2030.
Auch auf Netflix irgendwie nicht mehr so, ist dann so in der Nische so ein bisschen auch gelandet, ne? Dieser interaktive Film. Ich glaube, es gab dann so Bear Grylls-Sachen auch. Und
Kinderfilme, ganz
Kinderfilme.
Viele.
Kinderfilme. Aha, ja, ist ein interessantes Thema auf jeden Fall.
Ich hatte auf Platz 6, 2023 werden doppelt so viele indische Filme im deutschen Kinos gezeigt, als aus dem gesamten restlichen asiatischen Bereich. Festivals sind Wiederaufführungen ausgenommen und der Punkt geht auch an mich. Und ich hätte auch tippen können, 4-mal so viele.
Weil du, wie groß war dein, ja, wie groß
also
war dein Einfluss?
Wir haben insgesamt 73 Filme präsentiert und ich würde sagen nochmal so 20 von anderen Verleihern. Und ich habe jetzt die anderen asiatischen Filme nicht komplett durchgezählt, aber es waren auf keinen Fall 45.
Okay, One Man Fighting the Good Fight. Wir bleiben beim indischen Kino. Meine 7, der Hype um RRR wird 2023 einem anderen indischen Action-Blockbuster zum Welterfolg verhelfen, was sich daran ablesen lässt, dass dieser Film am Ende des Jahres in der Top 5 von slashfilm.com sein wird. Und das ist nicht passiert, also beziehungsweise war er nicht in dieser Liste. Ich habe aber schon so ein paar indische Filme auf jeden Fall so wahrgenommen in diesem Jahr, aber nicht an RRR anknüpfend. Und es gab auf jeden Fall in der Top 5 von Slash-Film einen anderen Film, der ja so ein Überraschungshit aus Asien auf jeden Fall war. Das war Godzilla Minus One. Ja. Ne? Das war so ein bisschen der Überraschungsfilm auf jeden Fall in diesem Jahr. Aber also dass der so gut im Westen auch tatsächlich funktioniert, das hatte sicherlich irgendwie niemand so auf der Liste. Aber nein, das ist Tino für das indische Kino im Westen noch nicht.
Da hatten wir ja schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen. Aber ich glaube, das ist auch so das Parasite-Phänomen. Ein erfolgreicher Film aus einem Land führt weder zu erhöhter Aufmerksamkeit noch zu Folgehits leider.
Was RRR und Godzilla Minus One definitiv auch verbindet, ist, dass bei beiden jetzt so eine Diskussion über die Historizität und über die Darstellung von Nationalismus und so geführt wird. Also in der Hinsicht zumindest auch vergleichbare Filme. Meine Nummer 7 war, Kanye West dreht einen Film für The Daily Wire und das ist nicht passiert. Aber zumindest da dreht Kanye West gerade vor der Öffentlichkeit aller Menschen dort draußen eine Art Vertigo-Remake, in dem er eine neue Freundin immer vorführt, die genauso aussieht wie Kim Kardashian und Leute sind sehr irritiert davon und das gibt jetzt auch keinen halben Punkt, aber zumindest hat er da gerade so eine seltsame Inszenierung am Laufen. Mal sehen, was da jetzt mit JPEG Mafia kommt, vielleicht drehen die ja zusammen einen Daily Wire Film.
Und Sound of Freedom war so ein Hit, ich weiß nicht, ob du das, wussten wir das schon letztes Jahr oder so, auf jeden Fall ist so einer von diesen Right-Wing-Filmen ganz gut abgegangen, ne? Muss man sagen.
Das wäre definitiv auch was ich mir für Tipps überlegt hatte dieses Jahr, ob noch jemand so ein ähnliches finanzielles Konzept halt irgendwie benutzt. Also so ein Angebot machen, eine Endtafel wie bei Sound of Freedom. Hier könnt ihr Tickets für andere Leute kaufen, um die Message zu verbreiten. Also das noch stärker so als politische Kampagne zu inszenieren. Ich weiß nicht, bin mal gespannt, ob da was kommt, ob dann irgendwie Ava DuVernay oder so das jetzt probiert oder mit Origin oder so.
Finde ich auch spannend, dass das im indischen Bereich nicht mehr passiert. Also der letzte Shah Rukh Khan-Film enthält am Ende ja eine direkte Aufforderung, zur Wahl zu gehen, aber keine Texttafel, dass man die Message noch mehr spreaden soll oder so. Und die sind ja immer sehr message-getrieben, also eigentlich könnte man da auch noch so eine Endtafel hinklatschen. Und noch schöner Sound of Freedom Fact, der Film läuft in meiner Heimatstadt diese Woche als Arthouse-Film der Woche. Ist alles so schlimm. Aber
ja, immerhin werden die Kinder jetzt gerettet, ich weiß gar nicht, was
aber
ihr habt.
Da kommt auch die Kleinstadt noch in diesen Genuss dieses tollen Films, wo man dachte, der Kelch geht an ihr vorüber, aber nein. So, apropos Kleinstädte und
nein. Damit nicht zu doll in Deutschland gegen rechts demonstriert wird, bringen wir nochmal Sound of Freedom in alle Kinos.
Ja. Ja, und apropos Kleinstädte und Kelche, MubiGo wird Ende 2023 in weniger als 3 deutschen Städten verfügbar sein. Da ist mir leider wie so oft in meinem Leben Köln wieder in den Rücken gefallen. Okay. Sonst hätte das auch hingehauen.
Wer hat uns verraten? Köln.
Platz 8. Wladimir Zelensky wird Oppenheimer in einem öffentlichen Video loben als ein Film, der auf die Gefahr der nuklearen Bedrohung hinweist und die Gefahr größenwahnsinniger Männer. Ich habe nichts dazu gefunden. Ich glaube, Zelensky hat Oppenheimer nicht gesehen oder sich nicht dazu geäußert oder meine Recherche, die so eine Minute war nicht tiefgehend genug. Aber nein, hier hat sich irgendwie die Realität und die Kunst in diesem Sinne nicht berührt. Lukas, was hast du auf der 8?
Meine 8 ist definitiv zum Tragen gekommen. Ich hatte getippt, im Nachwirken des Erfolgs von Jean Dielman auf der Sight & Sound Liste auf Platz 1 gelandet, kündigt Criterion die große Chantal Ackermann Collection an. Vielleicht ein Filmset mit einem Schwerpunkt auf die 70er-Jahre-Filme. Und jetzt seit wenigen Tagen zu kaufen ist das Chantal Ackermann Masterpieces Set 68 bis 78. Und das wurde angekündigt im letzten Jahr. Vielleicht nicht der alleroriginellste Tipp, aber nun definitiv richtig.
Ja, ist doch nice. Das heißt, wir haben Gleichstand. Tino braucht noch einen. Was hast du auf der 8?
Da habe ich die erste
Kino. Jetzt haben wir alle einen. Ah, sehr gut. Ja. Okay, also jetzt ist Gleichstand quasi. Ja, ja.
Die erste Kinoverfilmung eines Podcasts wird angekündigt. Das wundert mich nach Betrachten, dass ihr mir das irgendwie habt durchgehen lassen. Weil, also ja, es kommen irgendwelche Podcasts an, aber es sind schon mehr Podcasts verfilmt worden. Also es ist nicht wirklich punktwürdig. Und ich hätte eher auf sowas wie True Crime, aber das wird ja auch nur eine Serie, die jetzt auf der Berlinale erscheinen wird.
Zeitverbrechen wird jetzt tatsächlich zu Filmen, oder? Sehe ich jetzt gerade auf der Berlinale, oder ist das eine Serie?
Ja, zu Serien. Das ist ganz schön, dass Sandra Hüller nach Anatomie eines Falls und Zone of Interest jetzt auf der Berlinale mit Folge 3 von Zeitverbrechen auftaucht.
Aber sind das Filme, oder? Also, was wurde denn dann im letzten Jahr angekündigt?
Nee, ist eine Serie, so meinem Verständnis nach.
Aber dann muss
mit Lars Eidinger als Killer.
Du brauchst also doch noch den Beweis, dass letztes Jahr ein Podcast-Film angekündigt wurde.
Nee, es gab schon 2018 die ersten Kinoverfilmung von einem Podcast. Also ich habe irgendwie gedacht, es wäre gar nicht, nicht sauber recherchiert. Also der Tipp war.
Ach so, also da geht der Punkt nicht an dich, weil es quasi, okay.
Nee. Okay.
Da bin ich, oder? Auf der 9 hatte ich, es wird ein Hallmark-Weihnachtsfilm erscheinen, in dem eine künstliche Intelligenz eine große Rolle spielt und AI-Art im Hintergrund zu sehen sein wird. Ich habe jetzt in der Recherche zur Beantwortung dieser Frage herausgefunden, dass Hallmark im letzten Jahr 42 Weihnachtsfilme produziert und rausgebracht hat. Und ich habe so nach 10 keine Lust mehr gehabt, mir die Plots durchzulesen und dann nach AI und Artificial Intelligence und so gesucht und nichts gefunden. Ich kann euch aber sagen, dass wohl in der zweiten Folge der aktuellen Staffel True Detective im Hintergrund so AI-Poster zu sehen sind. Also immerhin, das ist passiert. Das ist ja vielleicht auch ein bisschen weihnachtlich. Aber nein, Hallmark hat sich diesem Thema in diesem Jahr auf jeden Fall nicht extra gewidmet.
Dann wissen wir zumindest jetzt, was die Zahl 42 in Per Anhalter durch die Galaxis wirklich gemeint hat.
Ja, genau. Deine neun?
Meine neun, ich weiß nicht mehr, welche ich in der Sendung tatsächlich genannt habe. Ich habe jetzt nämlich noch drei und wir haben hier nur noch zwei. War Julie C. kündigt ihren ersten Kinofilm an. Und leider hat sie das Drehbuch zu Übermenschen von jemand anderem verfilmen lassen. Ja. Das wurde im Juli angekündigt und passend zu Julie C. im Juli ist das erschienen. Aber nein, sie selber hat sich noch nicht auf den Regiestuhl geschwungen. Vielleicht ja in diesem Jahr mit irgendwie Hinterpersonen oder so, ja.
Ja, ich habe auf der neuen, die VFX-Branche wird sich gewerkschaftlich organisieren und die drei größten Studios beinhalten. Da habe ich auch unterschätzt, wie langsam solche Gewerkschaftsmühlen mahlen. Also das ist auch nicht passiert.
Aber der Organisationsgrad ist definitiv gestiegen in diesem Jahr, oder? Man hatte das Gefühl, gerade um die Streikzeit und auch in der Nachwirkung von Sachen wie zum Beispiel Across the Spider-Verse und dieser schrecklichen Behandlung von Leuten da, ist schon sehr viel passiert innerhalb dieser Branche.
Ich dachte auch, dass so im Fahrwasser von dem Streik irgendwie schneller gehen würde, aber anscheinend nicht. Aber ich denke mal, da wird dieses Jahr wirklich was passieren.
Ich hatte auf der 10, der neue James-Bond-Darsteller wird vorgestellt, er ist schwarz. Auch das ist nicht passiert in diesem Jahr. Auch da malen die Mühlen wohl langsam bei James Bond. Ich glaube, 7 Jahre waren auch zwischen den letzten beiden Craigs oder so, ne? Also zwischen... Was war das, Guy von No Time to Die oder irgendwie so? Also man weiß schon gar nicht mehr, wie die Filme sind.
Spectre und No Time to Die.
Ah ja, genau, die beiden waren das. Lukas, deine 10?
Meine 10 war, wenn ich mich richtig erinnere, ein TikTok-Star wird zum Filmstar. Und ich hatte da als Beispiel Bella Porch genannt. Und ich meine, es gab zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen wie bei Tinos Tipp, das hatte ich, glaube ich, so in dem Moment auch zur Kenntnis genommen, schon mehrfach Leute, die auch in Filmen aufgetaucht sind, wie Addison Rae oder so. Aber bis jetzt hält diese Barriere zwischen den verschiedenen Medien sehr stark, beziehungsweise die Zug- oder Sogkraft scheint für TikTok-Stars gar nicht so groß zu sein, oder? Ich meine, Tino, du arbeitest auch mit Influencern und kennst dich da ganz gut aus. Mhm. Ich glaube, das ist einfach nicht so wahnsinnig hoch auf deren Prioritätenliste. Die fühlen sich sehr wohl in ihrem Online-Ökosystem.
Ja, weil du da deine Follower hast, deine Fans, du wirst nicht kritisiert und du musst nicht so viel Zeit investieren. Also 3 Minuten TikTok-Video, 3 Minuten Filmdreh. In den 3 Minuten Filmdrehzeit kannst du halt 20 TikToks raushauen. Also ist, glaube ich, so eine ökonomische Erwägungssache. Plus ist auch dieser Transfer sehr bescheiden. Also man hat es ja zum Beispiel auch bei sowas wie Don't Worry Darling mit Harry Styles gemerkt. Auch so jemand konvertiert ja nicht irgendwie in Zuschauer. Das funktioniert gar nicht. Also die Medienbubbeln sind so, oder diese Plattformbubbeln sind sich so hermetisch abgeschlossen, dass es auch im Gaming-Bereich, wenn jemand YouTube macht und dann auf Twitch wechselt, auch da nimmt man die Leute nicht 1:1 mit. Das ist schon alles echt schwierig und ich glaube weiterhin, dass TikTok-Stars irgendwann kommen werden in Filmen, aber wahrscheinlich dann eher sowas wie der Sidekick in Megan 2 oder so.
Ich habe das Gefühl, das wird auch oft super kritisch aufgenommen, so wie wenn hier irgendwelche YouTube-Stars oder so Synchronsprecher waren. Das ist ja immer eher sehr ambivalent aufgenommen worden, bis Hass erfüllt. Ja. Und es scheint einfach nicht genug Prestige zu sein. Wir haben scheinbar gerade eigentlich keine dominante Kunstform. Das war im 20. Jahrhundert sicher das Kino, aber jetzt scheinen alle Kunstformen so ungefähr gleichwertig nebeneinander zu stehen und keine ist die, in die man unbedingt will, um halt oben angekommen zu sein.
Und es ist ja auch meistens so eben dieser negative Leumund, dass man, wenn man hört, da spielt ein TikTok-Star mit, wer über 20 denkt sich dann geil.
Ja, das lässt sich nicht so gut übersetzen, oder? Also manchmal wollen dann TikTok-Stars ja unbedingt auf YouTube, weil man es da besser monetarisieren kann quasi, wenn man so viel Klicks hätte, aber das klappt dann nicht. Oder ich habe auch mal gehört, TikToker wollen manchmal dann gerne noch im Fernsehen oder so mal auftauchen, aber wenn die da dann sind, dann checkt das Fernsehpublikum halt null, wer dieses neue Gesicht neben Barbara Schöneberger und...
Ja, auch diese Knossi-Show in Deutschland hat ja nicht
funktioniert. Sowas, das ist irgendwie ganz interessant,
Ich glaube auch, dass Seven vs. White im linearen TV auch ein Rohrkrepierer geworden wäre.
Ja. Ironische Umkehr, dass jetzt Knossi an alle Scheiße schickt.
Ich glaube, einen Tipp brauchen wir noch, oder Tino, deine 10.
Ja, und die Spannungsdramaturgie, die auch Indiana Jones 5 nicht besser hinbekommen hat, kriege ich jetzt noch mit meinem 10. Tipp einen Punkt. Ich hatte nämlich getippt, dass Indiana Jones 5 nicht in den Top 13 der erfolgreichsten US-Filme vertreten sein
wird. Stimmt, es waren 10 und wir meinten, glaube ich, zu der, gib uns 13.
Ja, ja. So, die Verhandlung. Aber ich hätte auch noch ein bisschen höher.
The Art of the Deal. Können.
Ja. 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 Ich habe auch, man hört auch, wenn man im Podcast hört, man so euer zufriedenes Händereiben.
Tja, haben wir nichts gekonnt, haben wir uns jetzt hier das Ei gebrockt. Okay, ja, schade, ich dachte so ein bisschen, dass Lukas halber Punkt hier ihn gewinnen lassen würde jetzt, aber da kam Tino Hahn jetzt noch in, mit einem 10. Tipp und einem Sieg um die Ecke. Das heißt, Tino, du kannst dir irgendwas überlegen, ne, falls du Lust hast, uns mal irgendeinen Film aufzudrücken und wir reden darüber oder so, machen dazu eine Folge Katz. Mach es gerne, wenn du es.
Denn ich habe als dieses Jahr als Tipp weggelassen, dass der neue Malick-Film kommt und der längste Effer ist, den er macht, aber mit denen reden wir dann irgendwann mal in einem Special.
So machen wir das. Malick-Special einfach nochmal neu. Ja, wir geben jetzt noch unsere Vorhersagen fürs nächste Jahr und ich habe gedacht, weil die Folgen letztes Mal, glaube ich, immer so ein bisschen chaotisch auch waren und sowas, wir machen dieses Mal mal nur 5. Dann hat man vielleicht noch so ein bisschen Raum dazu, darüber zu reden oder vielleicht auch nächstes Jahr dann mehr die zu besprechen. Wenn wir jetzt aber dann nächstes Jahr irgendwie merken, das waren zu wenig, wir wollen wieder mehr und sowas, können wir das auch gerne machen. Mir war nur aufgefallen in unserem Discord, ist das drunter und drüber gegangen, weil wenn jeder so eine Liste mit 10 Vorhersagen postet, weil wir wollten uns quasi auch angleichen an unsere Hörerinnenschaft, dann kann man nicht mehr so gut abhaken, welche wahr geworden ist und welche nicht, wie man das bei 5 noch konnte. Deswegen sage ich mal, wir halten uns mal dieses Jahr ein bisschen zurück. Wir machen mal dieses Jahr 5. Und ich würde direkt anschließen mit meiner ersten.
So, an dieser Stelle muss ich mal kurz hier aus dem Schnitt reinspringen. Und ihr hört es an meiner Stimme, ich bin mittlerweile krank, also ich klinge ganz anders als in der Folge. Und zwar ist uns im Nachhinein aufgefallen, dass meine Vorhersage doch nicht so viel Sinn ergeben hat und deswegen muss ich die austauschen. Also, meine erste Vorhersage für das Jahr 2024 ist die folgende. Ich habe das Gefühl, ich habe ihn ja vorhin auch schon angesprochen in der Folge, dass ein Gesicht für den aktuellen Stand Hollywoods Harrison Ford ist. Wir erinnern uns alle noch, wie er irgendwie mit diesem Menschen, der einen Mocap-Bodysuit hatte, durch den Schnee geturnt ist, weil man da einen Hund dann nachträglich reingeschoppt hat. Wir erinnern uns, dass Alden Ehrenreich Harrison Ford ersetzen sollte als Solo, ein Film, der dann einigermaßen gefloppt ist. Es ist irgendwie eine Figur, an der sich so festmacht, wir kommen aus einer Zeit und gehen in eine neue Zeit und wir wissen nicht genau, was machen wir oder beziehungsweise was machen die Studios mit ihren großen Marken? Wie wird das weitergeführt? Gerade wurde ein Indiana Jones Spiel angekündigt und da ist eben jetzt das Witzige, dass Harrison Fords Gesicht da auftaucht, aber von Troy Baker gesprochen wird, so einem bekannten Synchronsprecher. Das heißt, irgendwie zeigt sich an dieser Figur so ein bisschen, was nehmen wir eigentlich mit aus der alten Zeit in die neue? Und bei ihm war es ja nun auch so, dass Indiana Jones 5 ziemlich gefloppt ist und er ist auch jemand, der in verschiedenen Franchises überall so mitgespielt hat, ja, und ja jetzt dann auch eben eine Rolle im MCU haben wird. Und meine Vorhersage für das Jahr 2024 ist, in diesem Jahr wird das Karriereende von Harrison Ford bekannt gegeben und seine Rolle im MCU wird seine letzte Rolle sein. Also es wird danach nicht nochmal irgendwie so einen anderen Abschiedsfilm oder sowas geben, sondern irgendwie reicht's ihm jetzt oder es ist einfach zu Ende. Das Karriereende von Harrison Ford wird bekannt gegeben und seine letzte Rolle wird die als, weiß ich nicht, Peter Thunderbolt oder wie er dann heißt, im Captain America Film sein.
Es gab im Jahr 2023 ein etwas seltsames Phänomen. Verschiedene Medienfirmen haben Produkte von sich, also entweder Serien oder Filme. Und in diesem Fall reden wir nicht von kleinen Firmen, sondern von großen Schlachtschiffen wie Paramount, Netflix oder Peacock oder eben auch HBO. Teile von Serien, oft sogar ganze Folgen in kleinen Einzelteilen auf TikTok hochgeladen. Und da festgestellt, Leute schauen sich vollständige Filme, vollständige Serien auf TikTok an. Und ich glaube, Firmen werden auf Dauer das nicht einfach so gewähren lassen, sondern wollen irgendwie davon profitieren. Deshalb glaube ich, sie werden mit dem Bezahlungssystem von TikTok irgendwie arbeiten und dort vollständige Filme und Serien zum Schauen anbieten. Gegen Geld oder vielleicht über dieses Live-System, dass man halt irgendwie so Tokens oder sowas halt irgendwie spenden kann dafür. Also, dass die vielleicht so Sender einrichten quasi, auf denen man halt das Ganze monetarisiert. In jedem Fall werden große Studios TikTok-Filme monetarisieren. Das scheint mir einfach der logische nächste Schritt, nachdem wir uns angucken, wie auf anderen Kanälen das auch schon fragmentiert und stärker monetarisiert wird, zum Beispiel durch so Fast-Systeme und so. Ich glaube, das kommt 2024.
Halte ich für auch für sehr valide. Ich glaube nämlich auch, dass diese Quibi-Plattform von Katzenberg, wo er diese Hochkant-Videos schon gemacht hatte, wo er 1,75 Milliarden reingeballert hat und dann war irgendwie 6 Monate später Schluss, dass es einfach nur zu früh dran war.
Ja, ich wollte gerade sagen, dabei der Versuch, Short-Form-Content zu machen und das war, wie du schon sagst, zu früh. Gott, da, vielleicht kommt das ja wieder auf TikTok, das ganze Zeug, das die da halt noch rumliegen haben. The Golden Arm
ja,
und Hulu so.
Ja, Hulu hat sich ja alle Rechte gekauft für 100 Millionen.
Ah, ja.
Der Roku hat sich alles gekauft. Und wenn man sich an die Tipps von 2022 erinnert, habe ich damals ja getippt, dass Roku von einem großen Studio übernommen wird. Vielleicht wird ja Roku dann von TikTok gekauft.
Ich habe auch mehrfach gelesen, Roku wollen einen eigenen Streamingdienst machen.
Ja, also die entsprechende Verbreitung haben sie ja über die ganzen TVs eigentlich schon. Also ich glaube, das könnte noch mal so, was man so schön disrupten nennt, aber das könnte noch mal spannend werden. Aber ich habe diesmal weniger solche wirtschaftlichen Prognosen, sondern ich habe mal versucht, eher so educated guesses zu machen, was so im Entertainment-Bereich passiert. Dann 2024 ist ja das Jahr der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Man hat schon die Promo-Bilder von Philipp Lahm auf der Berlinale gesehen. Deswegen glaube ich, dass es bei der Berlinale ein Torwandschießen geben wird, an dem neben Festivalleitung auch mindestens ein Filmstar teilnimmt, dem man die Scham darüber deutlich im Gesicht ansieht.
Ja, gut. Dann werden wir auf jeden Fall eine Menge Screenshot angucken und entscheiden, wie verschämt die jeweiligen Stars in diesem Jahr waren.
Ja. Okay, ich glaube, es ist jemand wie Veronika Ferres oder so.
Die Frage ist, ob deutsche Stars noch Scham empfinden.
Ja, oder das Stars. Das ist natürlich wirklich die Frage, ja.
Auch das.
Da ist dieses Schweighöfer-Grinsen ist schon aufgenäht, hat man das Gefühl, ja. Mein zweiter Tipp, also es heißt ja immer, Gen Z will keine Sexszene. Die sind zwar alle super woke und super queer, aber gleichzeitig ultra prüde. Die Sexszene verschwindet aus dem Kino. Aber ich sage, das Kino will es doch. Und ich sage, nach No Hard Feelings und Bottoms und Saltburn wird auch 2024 das Jahr der raunchy Teenage Comedy. Also in der Box Office Mojo Top 100 werden wir mindestens 3 solcher Thirst Trap Teenie-Schmonzetten finden. Das war dieses Jahr auch schon so, aber sie waren sehr weit unten. Also vor allem Bottom und Saltburn sind irgendwie in den letzten 90ern so rumgekrepelt. Und natürlich musste ich dann nächstes Jahr erklären, welche ich damit meine, die da sind. So, aber ich habe das Gefühl, so die verruchte Teenie-Komödie kommt zurück und wird auch finanziell erfolgreich. Das ist mein Tipp.
Weißt du, ich habe mir ab und zu mal so Box-Office-Listen von vergangenen Jahren angeguckt und man ist immer erstaunt, was es da noch in die Top 100 schafft. Deshalb ist mir das vielleicht ein bisschen, hier sind wir wieder bei The Art of the Deal, zu breit angelegt. Möchtest du das Fenster vielleicht so ein bisschen reduzieren?
Aber es waren nur 3 letztes Jahr, wirklich auch. Also es ist wirklich, und es ist, ich weiß nicht, ob es ein Trend tatsächlich ist. Also, und die waren sehr weit unten. Also die waren wirklich, ich glaube, Zollbörn ist so ein 97 oder so. Was willst du denn haben?
Top 75.
90.
80, 81. Letztes Angebot.
Ja. 83. Ja, machen wir. Okay, in den Top 83.
Von mir aus.
Ja, okay, alles klar.
Okay.
Es wäre so lustig, wenn dann einer auf 84 landet und du deshalb verlierst.
Ja. Ja. Luca Guadagnino, dein Zendaya Tennis-Sex-Film. Ich hoffe auf dich. Leute, geht alle in diesen Film rein. Ich trommel jetzt ein bisschen. Ja. Okay, Lukas, was hast du auf der 2?
Auf der 2 habe ich einen Tipp, der so eine gesellschaftliche Diskussion eben eher meint. Und ich bin da drauf gekommen, als ich Aufnahmen gesehen habe von Hugh Jackman, der trainiert für Deadpool 3. Und ich dachte, es wird in diesem Jahr endlich Zeit, dass in Hollywood und in der umliegenden Presse breit diskutiert wird über anabole Steroide und Human Growth Hormone. Über diese Frage, was passiert da eigentlich mit den Körpern von Schauspielern? Machen die sich da nicht kaputt? Ist das gesund, dass die plötzlich nicht mehr wie normale Menschen aussehen, sondern wie so Steingolems, dass wir selbst Leute wie Kumail Nanjiani für irgendwelche trivialen Nebenrollen irgendwie sich aufpumpen lassen, zwar auf freiwilliger Basis angeblich, aber es ist ja schon auch irgendwie sehr befremdlich, was für ein Körperbild da vermittelt wird. Und ich glaube, es wird mehrere große Artikel auch bei großen Publikationen wie Variety geben oder so, die auch so ein bisschen die illegale Seite davon beleuchten, die sich fragen, was passiert hier eigentlich gerade? Was wird da an Genexperimenten mit großen Stars gemacht? Und ich glaube, das wird im Jahr 2024 endlich fällig. Und dann wird es auch um Leute wie The Rock gehen oder so, die plötzlich doppelt so breit sind, wie sie das noch vor ein paar Jahren waren oder so. Und für alles, was da so an Actionstars und Superhelden-Schauspieler stattfindet.
Ingo aus Eternals war doch keine Nebenrolle.
Nee, nee, stimmt, das ist unsere Lieblingsfigur. Ich habe mir Kingo tätowiert auf den Oberarm und trainiere den jetzt, bis ich aussehe wie Kumail Nanjiani.
Okay, I doubt it. Also, aber es dürfen nicht irgendwie so ein paar so Podcasts sein, die das mal so aufwerfen, das Thema, sondern es muss irgendwie so ein bisschen, müssen wir das Gefühl haben, das wird diskutiert.
Ja, okay. Die Branche ringt damit. Mhm. Ich hoff's für sie.
Ja, finde ich auch valide. Ich habe ein bisschen so eine nicht ganz Gegenthese zu Christians Prognose, aber ich glaube, dass sobald, ich versuche es auch mal spoilerfrei zu definieren, weil es geht um einen recht aktuellen Film, aber ich glaube, sobald Poor Things als Streaming-Release rauskommt, wird durch Right Wing eine ähnliche Diskussion angestoßen wie damals bei diesem Cuties-Release auf Netflix.
Also, aber okay, ich habe den Film noch nicht gesehen.
Dass da Lukas auch wieder eine Sexualität propagiert wird, die eigentlich typisch linksliberal ist und die eigentlich zu verachten ist und dass man daran wieder sieht, wie kaputt und was für kaputte Kreaturen solche sogenannten Linken und Kunstliebhaber sind.
Ich habe es akustisch gerade nicht verstanden. Um welchen Film geht's?
Poor Things.
Ach, Poor Things. Ach nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Es wird eine Diskussion um diesen Film geben und es wird auch irgendwie in so abseitigen rechten Publikationen halt, also Armand White wird sicher was in die Richtung schreiben. Vielleicht hat er das sogar schon, aber wie würdest du das messen? Wann ist das erfüllt, Tino?
Wenn auch sowas wie IndieWire oder Variety einen Artikel macht, ist es really something like bla 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 mit Fragezeichen. Also wenn sie wirklich diese These aufgreifen und diskutieren, eventuell auch widerlegen, aber wenn diese These auch in den Mainstream-Filmmedien auftaucht.
Von mir aus, ich glaube, das wird stattfinden, aber es bleibt eben in der rechten Blase.
Meine drei. Weil die Echt-Doku 2023 so erfolgreich war, werden wir eine weitere mehrteilige Doku im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu einer deutschen Band bekommen und Echt werden ihr musikalisches Comeback ankündigen.
Ja, finde ich
mal schauen.
Recht wahrscheinlich, aber nicht zu wahrscheinlich, um es nicht als Tipp zuzulassen.
Deswegen, ich habe zwei zusammengenommen, ne? Weil ich glaube, beide Dinger könnten irgendwie ganz gut sein. Gut. Diese Viva-Doku habe ich jetzt übrigens gesehen, die war so grauenhaft. Aber egal. Lukas, deine drei.
Solange es kein Viva-Comeback gibt, ist ja alles gut. Mein nächster Tipp hat mit einem Trend zu tun, den wir in den letzten Jahren wahrgenommen haben. Wir wissen ja alle, die Copyrights laufen irgendwann aus. Wir hatten das mit Winnie the Pooh. Wir hatten das eben auch jetzt in diesem Jahr mit Mickey Mouse und haben jetzt irgendwie alle gelesen, hey, es gibt diese Steamboat Willie-Variante mit einem Horrorfilm. Und ich glaube, da werden kluge Geschäftemacher dranbleiben. Sie werden irgendwie jetzt sich alle die Listen angeschaut haben, welche Copyrights erlöschen wann. Und ich glaube, und das ist mein Tipp, wenn beides eintritt, ist richtig, im Laufe dieses Jahres oder Anfang nächsten Jahres, also bevor wir auf jeden Fall diese nächste Folge hier aufnehmen, werden für 2025 ein Popeye-Horrorfilm und für 2026 ein Betty Boop-Horrorfilm angekündigt worden sein. Denn ich glaube, dieses Thema werden wir jetzt nicht mehr los. Die Jahre, in denen wichtige, große Marken gegründet worden sind, sind jetzt weit genug hinten, dass wir jetzt eigentlich jedes Jahr irgendwie neue Fälle haben, in dem sowas diskutiert wird. Und ich glaube, das werden Titel sein, auf die sich kluge Geschäftsmänner stoßen. Ich glaube, Popeye ist wahrscheinlicher nochmal als Betty Boop, aber ich möchte einfach mal beides tippen, damit es nicht so einfach wird.
Ja, das wird, glaube ich, tatsächlich spannend. Also ich glaube, vor allem spannend wird, wann wird was davon nochmal so richtig erfolgreich oder wann macht jemand mal einen, sagen wir mal, richtig guten Batman-Film dann oder so damit? Also wann wird es nicht so nur so ein Cash-Grab, sondern das wird, glaube ich, irgendwann spannend zu sein, sehen zu sein, ne? Oder wann macht
gibt's
man
nicht was? Schon Gibt's nicht schon The People's Joker? Das zumindest soll ja wohl irgendwie sehr interessanter Film sein, der halt sehr viel.
Ich glaube auch, dass eher so diese Fanart-Sachen, also es wird auch gerade in Deutschland so ein Mad Max-Fanfilm produziert und fingers crossed, dass Warner da nicht einfach sagt, ja, das dürft ihr auf keinen Fall jemals
Maximilian.
Aber von kommerziellen Produktionen erwarte ich mir da im Popeye oder in diesem ganzen Public-Domain-Bereich leider nicht so viel. Der Winnie-Pooh war ja auch wirklich schlecht, aber ich glaube, so im ambitionierten Fanfilm-Bereich könnte da wirklich was ganz
Gutes rauskommen. Gerade ist ja Palworld, dieses Pokémon mit Knarren-Spiel, irgendwie eins der erfolgreichsten Spiele ever, mit irgendwie in 3 Tagen 4 Millionen Kopien verkauft oder so. Also es wird, glaube ich, spannend in der nächsten Zeit, ja. Tino, deine 3?
Ich glaube, dass dieser Erfolg von Filmen wie Air oder dieser jetzt angekündigten Pop-Tart-Verfilmung von Jerry Seinfeld dazu führt, dass auch in Deutschland die Begehrlichkeit entsteht, auch endlich mal einen deutschen Produktfilm zu machen. Deswegen wird nächstes Jahr der erste deutsche Produktfilm angekündigt und es wird um den Erfolg von Thermomix gehen.
Thermomix, nicht schlecht, ja. Mhm.
Ja. Ich hatte auch so was Ähnliches mir zumindest überlegt und hatte gesagt, guckst, okay, kommt ein Louis Vuitton-Film, Coca-Cola oder probiert's die FIFA nochmal und macht United Passion 2, aber ja, ich hab mich nicht zum Tipp durchringen können.
Ich glaube Haribo, oder? Wäre eigentlich so, das könnte ich mir vorstellen. Ja, ist wahrscheinlich das, womit man es machen müsste.
Ja, aber das ist, glaube ich, dann so eher so diese Puma Adidas-Sache. Also ich glaube, es geht eher um Produkt und nicht um die Person dahinter. Also nicht um Hans Riegel aus Bonn, sondern es müsste wirklich ums Gummibärchen
gehen. Bei den deutschen Filmen ist natürlich auch einfach sehr witzig, dass man sich dann immer fragt, ah ja, da fehlen irgendwie so ein paar Jahre in der Filmhistorie, was ist da eigentlich passiert? Ja, das
stimmt. Das habe ich auch überlegt irgendwie bei dem Coca-Cola-Film irgendwie so, kommt dann die Szene, wo man in Südamerika mit der Waffe am Kopf Leute zum Arbeiten in der Fabrik zwingt oder so? Alles sehr ein bisschen schwierig. Bei dem Haribo-Film stelle ich auf jeden Fall diese Szene, wo er sich überlegt, wie er den Namen so, ich bin Hans Riegel aus Bonn, wieso nennst du es nicht Haribo? Das ist genial, Mann. Weißt du, so sowas, da freue ich mich eigentlich schon drauf.
Ja, und auch so eine lustige Montage, wie sie ganz viele andere funny Namen haben.
Oder andere
Tiere. Dann merken sie bei einer von den, ja, oder sie merken dann, wenn sie das Abkürzung machen, dass die Abkürzung dann Anal ergibt oder irgend sowas. Das wäre so ein typisch deutscher Komödienshow. Oh,
von Michael Bulli Herbig oder was?
Ja. Ja, wie bei Verliebt in Berlin sollte ja auch erst alles nur aus Liebe heißen. Sowas in der Art werden sie auch einbauen.
Ja. Und diesen Fun Fact. Man merkt, bei mir wird es schon hier bei Platz 4 auf den Predictions schon dünn. Und zwar, Barbenheimer wird sich im Kleinen wiederholen. Der Halloween-nahe Start von Joker 2 und Terrifier 3 wird zu einer Reihe von Barbenheimer-ähnlichen Memes führen, die den Clown Art und den anderen Clown Arthur als das eigentliche Liebespaar inszenieren. Man wird Still a Better Love Story than Joker 2 lesen.
Also so ein bisschen, wie man den Babadook irgendwie zum Liebespartner von Leuten und zum Queer-Icon erhoben hat oder so.
Ich finde es einfach geil, wenn man eine Prediction bringt und schon weiß, okay, das wird never passieren. Aber gut, die habe ich jetzt, aufgeschrieben. Lukas, deine 4?
Meine 4, es wird den ersten offiziellen KI-Filmkritiker geben. Ich habe hier am 3. Januar irgendwie eine komische KI-Überschrift von IndieWire gelesen. If you had your TV on this weekend and weren't watching football, chances are that you might have seen a recent hit movie. There's nothing unusual in that. But the difference is that not only does that covert VOD rentals and downloads, but also at Netflix. Was einfach keinen Sinn ergibt. Das heißt, wir sehen, die AI ist jetzt überall angekommen, schreibt Überschriften und wir haben ja auch in den letzten Jahren große Trends wie VTuber, Virtual YouTuber, die sich halt hinter Maskottchen verstecken. Es gibt auch schon Seiten, wo man einen Filmtitel angeben kann und dann spuckt einem die KI halt irgendeine rotzige Kritik raus. Und ich glaube, das alles kommt in diesem Jahr zusammen. Und wir haben zum Beispiel auf TikTok oder so den ersten virtuellen KI-Filmkritiker. Da bin ich sehr gespannt drauf und ich freue mich auf jeden Fall auf diesen neuen Kollegen, der wahrscheinlich bei vielen Sachen besser liegt als große Teile der deutschen Filmkritik.
Und je nach Bedarf auch eine Kritik oder eine Gegenrede konzipieren kann.
Oh Gott, ja. Oh, ja. Möglich.
Ja. Shots fired. Tino.
Ich habe auf Platz 4, wie deutsche Filmstudios, die immer weiter voranschreitende, sehr wichtige Wokeness unterschätzen. Denn ich glaube, dass in Chantal Märchenland ein Witz über kleinwüchsige Menschen vorkommen wird, der für einen Shitstorm auf TikTok sorgt.
Was ist Chantal Märchenland? Was ist das?
Das Fuck You Goethe-Spin-Off, wo Chantal ins Märchenland transportiert wird. Oder wie ich es auch gegen Ende des Jahres nennen werde, der zweiterfolgreichste deutsche Film.
Ja, wir haben da alle drauf gewartet, oder? Es wurde einfach Zeit, dass Chantal Ackermann ins Märchenland geht.
Ja, stimmt. Chantal Ackermann ist das ja auch. Ja, da haben wir sie wieder. Ja. Okay. Ja.
Nice. Das absurdeste Echo, ja. Christian.
Ach so, ja, ich recycle und habe auf der 5, der neue James-Bond-Darsteller wird vorgestellt. Er ist eine Person of Color. Das ist natürlich ein weiterer Kreis jetzt als bei Erst Schwarz. Ich glaube trotzdem, dass es unwahrscheinlich ist. Ich glaube trotzdem, die Broccolis nehmen jemanden, der weiß ist. Deswegen würde ich es immer noch für einen Tipp ansehen, der sich ein bisschen aus dem Fenster lehnt.
Ich hätte für meinen letzten Punkt zwei Sachen und ihr könnt mir sagen, was ihr besser findet. Zum einen wäre einer, der vielleicht so ein bisschen naheliegend ist. Es wird einen Streik der Animatoren geben. Sie konnten bei diesem Streik nicht mitmachen. Ihre Verträge laufen noch bis Mitte 2024. Aber wir haben in diesem Jahr, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, massive Gewerkschaftsaktivität innerhalb halt der Animatoren wahrgenommen. Es gab mehrere Streitfälle. Es gab Aussagen von Studiobossen. 90% der Leute könnten durch KI ersetzt werden. Es gab Leute wie Phil Lord, die irgendwie halt da nochmal irgendwie blöde Sachen gesagt haben. Oder Taika Waititi hatte diese Interview-Sachen, wo er über diese Spezialeffekte gelästert hat. Und das hat ihm schon auch deutlich im Standing geschadet. Und ich glaube, das kulminiert Mitte des Jahres, sobald das möglich ist, dann in einem Streik. Wenn euch das zu naheliegend oder irgendwie zu blöd ist, hätte ich noch die Idee, dass der Mindfulness-Trend, der eigentlich ungebrochen weitergeht, auch wenn man irgendwie lustige Bücher darüber schreibt, sich in Meditationssession als Kino-Event niederschlagen wird. Irgendein großer Guru oder irgendeine zentrale Figur merkt, hey, wir haben da große Säle, in denen Leuten zusammenkommen können, indem sie irgendwie auch einander vielleicht in die Augen sehen können. Es gibt dann so filmisch eingebundene Momente, so hey, dreht euch zu eurem Nachbarn, nehmt ihn in den Arm oder irgendwie schaut ihn an, spürt, dass da ein anderes Wesen ist und so. Also ich glaube, es wird irgendwie von den Kinobetreibern auch noch ein neues Mittel gefunden. Das Kino ist mittlerweile ein Eventspielplatz, auf dem eher Taylor Swift geguckt wird als irgendein normaler Film und wieso nicht Meditation oder so große Guru-Veranstaltungen.
Oh, finde ich mega gut, weil die ESOs sind natürlich riesig in Deutschland, aber ich halte das trotzdem unwahrscheinlich, dass das noch...
Es ergibt leider erschreckend viel Sinn, also auch diese Jürgen Höller-artigen Sachen, warum nicht in jedes Kino in jeder Stadt 100 Leute findet, kriegt er zusammen.
Und das mit, ich habe letztens durch so Listen von Astro-Hotlines irgendwie durchgegangen und war so fasziniert, was die alles so anbieten. Und da dachte ich dann so, okay, das ist in Deutschland echt...
Typischer Sonntagnachmittag.
Nee, klar. Also es gibt so viele Engelsberatungsgespräche über deine persönlichen Engel und so. Das ist schon... Stellenweise kriegen die richtig negative Bewertung, wenn die den Leuten das Falsche sagen und wenn es irgendwie nicht so als richtig, so nicht freundlich und nicht empathisch genug wahrgenommen wird. Aber irgendwie, das scheint mir ein Markt zu sein einfach. Dann kriegt man am Eingang noch eine Klangschale irgendwie statt eine 3D-Brille oder so.
Auch und da, wo also sowas wie Eat, Pray, Love gab es halt auch seit Ewigkeiten nicht mehr. Und never forget, dass da auch Ryan Murphy Regie geführt hat. Also es gibt schon Leute, die solche Meditationsfilme groß auch rausbringen könnten. Und diese reinen Meditationsprogramme als Event, glaube ich, auch. Oder dieses Nachttraining mit dieser TikTok-Frau. Dass das einfach, dass da 200 Leute im Kinosaal sitzen und 15 Minuten vor sich hin kichern. Ob schon.
Oder als 4DX-Event, weißt du, so mit dem göttlichen Hauch, der einem direkt ins Gesicht gepustet wird, oder Weihwasser, das einen tatsächlich vollspritzt oder so. Ne? Es gäbe so viele Möglichkeiten.
Ich habe als fünften Tipp, weil es gibt ja Leute wie ihr, die halt Filmpodcasts machen oder so, aber es gibt ja auch Leute wie Markus Söder, die Filme wirklich lieben. Und das würde 2023 dadurch demonstrieren, dass er eine kleine Synchro-Rolle in Schule der magischen Tiere 3 übernimmt.
Als welches Tier? Das hätte ich gerne noch im Tipp.
Einäugiger Papagei oder Nacktschnecke, irgend so eins von den Tieren, wo so kurz vor Ende dann so 10, 15 von diesen Tieren einfach da sind und er wird so einen lustigen One-Liner vor sich geben. So irgendwie vor Rot muss man sich in Acht nehmen oder so. Also auch mit so einer augenzwinkernden politischen Botschaft noch drin.
Das finde ich zu hart, aber mit dem Extra-Tier noch als
Tipp. Ja, aber das ist nur so, also wenn das passiert.
Oder hat er schon irgendwo mal sowas gemacht? Nein, hat er doch nicht.
Nee. Aber ich habe gesehen, dass er einmal einen Filmauftritt hatte, Serienauftritt. Und ich habe auch geschaut, es gibt quasi kein, oder ich habe nichts gefunden, kein Gesetz oder was auch immer, das Politikern sowas verbieten würde. Und ich glaube schon, dass er das so als Mann des Volkes in dieser Inszenierung, glaube ich, machen würde, wenn sie ihn anfragen.
Ich würde sagen, Tino kriegt einen Bonuspunkt, wenn eins seiner genannten Tiere dabei ist. Oder so einen halben oder so, weißt du?
Ja. Jetzt bereue ich wieder, dass ich gestern nicht das Buch noch schnell gelesen habe.
Okay, dann haben wir unsere Tipps abgegeben und wenn ihr da draußen Katz finanziell unterstützt, dann könnt ihr das auch machen bei uns im Discord. Ich werde nochmal reinschreiben, bis wann das geht und dann können die alle da eure Tipps noch in unseren Vorhersage-Channel reinposten und dann kann man wieder gucken und abhaken und da so durchschauen und das ist eigentlich immer ganz witzig, vor allem wenn die großen Festivals kommen und man so einen Tipp wie das Torwandschießen hatte und sich dann natürlich die ganze Berlinale Berichterstattung anschaut, um zu schauen, ob da Cillian Murphy den versenkt hat oder nicht. Gut, wir wollen noch vielleicht ganz kurz darüber reden. Freut ihr euch auf irgendwas in diesem Kinofilmjahr und habt ihr so Vorsätze? Wollt ihr irgendwie eine bestimmte Anzahl an Filmen gucken oder irgendwas Bestimmtes, machen. Wie ist das so bei euch? Also ich, es ist auf jeden Fall, Lukas, ich weiß gar nicht, ob du dich schon so richtig damit beschäftigt hast, die Wonka Y-Serie jetzt tatsächlich rausgekommen, ne? Also Blossoms Shanghai, von der wir ja immer so gemeint haben, ja irgendwann kommt die überhaupt, keine Ahnung, ist dann jetzt in, ich weiß nicht was, 800 Folgen, drei Stunden länger oder irgendwie sowas erschienen. Also super lang auf jeden Fall und recht fix rausgeschossen worden. Kritiken sind so ein bisschen verhalten, aber ich glaube, es gibt auch gar keine offiziellen Untertitel bisher oder sowas. Also das wäre vielleicht was, was man sich auf jeden Fall irgendwie mal anschauen könnte und worüber man mal bei Katz reden könnte. Irgendwie das, das fände ich, glaube ich, so ganz gut. Sonst nehme ich das Kino ja so ein bisschen, wie es kommt, würde ich sagen. Aber was auf jeden Fall, vielleicht das kann ich noch sagen, bei Katz auf jeden Fall so ist, dass letztes Jahr sehr so ein bisschen was war das? Das Jahr der Konsolidierung. Nein, aber wir haben ja ein bisschen weniger Formate letztes Jahr gemacht und so ein bisschen das abgespeckt. Und das hat dem Podcast, glaube ich, aber ganz gut getan. Das hat alles ganz gut funktioniert, finde ich. Die HörerInnenzahlen wachsen auch immer noch weiter. Also ich glaube, das Standing ist mittlerweile auch immer noch so ganz gut von dem Podcast. Und so würde ich es, glaube ich, gerne ein bisschen weitermachen, aber vielleicht ein bisschen mehr Themenfolgen dann doch wieder machen. Ne? Wir haben ja schon mal Theorie und Genre und sowas gemacht und dann war nicht mehr so ganz die Kapazität dafür. Das würde ich, glaube ich, wieder ein bisschen mehr machen im nächsten Jahr. Ich merke nur, dass ich so das erste halbe Jahr plant sich immer so ein bisschen von selbst, merke ich, so mit der Berlinale und den Oscars und dies und das und sowas. Und in der zweiten Jahreshälfte könnte man auf jeden Fall noch ein paar Formate sich überlegen. Und ich glaube, diese, was ihr bei Genregeschehen Tino ja sowieso schon macht, aber was wir dann auch mal gemacht haben, Lukas mit Yannick, solche Folgen, in denen wir viel besprechen, was irgendwie so durchgerutscht ist, das würde ich gerne auch so ein bisschen öfter machen, damit man so ein bisschen stärkeren Überblick auf jeden Fall hat bei Cuts, weil dadurch, dass ja dieses Shortcuts-Format zum Beispiel weggefallen ist, hat man so ein bisschen weniger Filme besprochen. Also ja, einfach munter weitermachen so ein bisschen mit diesem Podcast, das ist auf jeden Fall ein Ziel. Tino, hast du dir was vorgenommen? Freust du dich auf irgendwas ganz besonders?
Freuen irgendwie jetzt ganz besonders auf nichts, weil sich nichts irgendwie so abzeichnet, wo ich so denke, wow, da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Aber das hat man ja häufiger und danach denkt man sich auch wieder, oh, es war wieder ein ganz geiles Jahr eigentlich. Also ich habe zumindest keine Sorgen, dass man dieses Jahr die Lust am Film verliert. Das hatte ich so 2021 ein bisschen. Ich glaube, das war bei eher so persönlichen Wahrnehmungen oder so geschuldet, dass ich so dachte, vielleicht spiele ich 2022 mal einfach nur Videogames, bis ich wieder Bock auf Filme bekomme. Aber das geht mir gerade nicht so. Und ja, ansonsten, Genregeschehen wird halt so weiterlaufen. Aber ich hätte halt auch mal Bock, analog zu Masalakraut, auch mal mit Genregeschehen was im Kino zu machen. Aber ich habe jetzt auch bei Masalakraut gemerkt, dass so Filmrechte, Handel, das ist einfach nur wild. Also sind nicht unbedingt Leute, die Filme lieben, sondern eher Leute, die Geld lieben. Und diesen Clash muss ich irgendwie noch ein bisschen hinkriegen, weil diese Verhandlungen sind schon abenteuerlich. Also,
okay, krass, ja.
Und das würde ich aber trotzdem mal ganz gerne ausprobieren, weil ich glaube, mit den ganzen Festivals, auf denen man Filme sieht, wo man so denkt, das wäre irgendwie ganz geil oder so, das in Deutschland zu haben im Kino. Und man muss ja nicht mal ein großes Publikum unbedingt bewegen, weil wenn ich so sehe, was so für Horrorfilm-Release regulär irgendwie in die Kinos holen oder dass jetzt ein One-Take-Horrorfilm aus Deutschland ins Kino kommt von Konstantin am 25.01. und ich am 20.01. das erste davon erfahren habe, ist da auch noch viel möglich, irgendwie Communities zu aktivieren, die auch wirklich Bock auf diese Filme haben, weil ich glaube, viele hätten halt auch Skin of a Ring gerne im Kino gesehen, aber man erfährt erst was davon, wenn er halt lang schon gelaufen ist. Da würde ich gerne noch ein bisschen dran arbeiten dieses Jahr. War es, glaube ich, auch so. Also ich habe keine bestimmten Filmmengen mir vorgesetzt oder dieses aus jedem Land einen Film zu schauen, habe ich dieses, also letztes Jahr geschafft, aber auch das ist eher so, also es ist gewisse Wahrnehmung von einzelnen Ländern noch ein bisschen so verstärkt, wenn man dann wirklich sich nicht das Beste anschaut, sondern das Aktuellste. Und ich wollte auch nicht nur so eklektisch irgendwie schauen, okay, was hat eine 4,0 und ist aus einem Land mit weniger als 20 Millionen Einwohnern, sondern schon was halbwegs Aktuelles schauen, aber das ist ja halt dann wie bei Deutschland auch, also man schaut sich dann einfach viel Müll an, zum Beispiel der vietnamesische Blockbuster des Jahres war halt auch, also auf so einem Fuck You Goethe 2 Level und dann denke ich mir auch so, pff, das bringt mir irgendwie nichts, außer dass ich dieses Häkchen machen kann, aber ich habe weder was über die Filmkultur dort gelernt, noch sonst irgendwas. Also da muss ich, glaube ich, irgendwie einen anderen Approach wählen und vielleicht immer nur mal einen Kontinent mir vornehmen und wirklich mal 10 Filme aus den einzelnen Ländern schauen.
Ja, dieses Extraschauen habe ich mir ja auch immer vorgenommen in den letzten Vorhersagen, irgendwie mit so 50 Filme von da oder das und das oder einen Film, zu dem es keine Katzfolge gibt. Und ich werde dieses Jahr jetzt mal da noch kürzer treten und dieses Jahr mal schauen, hauptsächlich so die Dinge mir anzuschauen, zu denen ich dann was produziere und zu denen ich was mache und sowas und nicht noch also zum Beispiel auch bei Games letztes Jahr, was ich habe, also ich habe letztes Jahr so viel gespielt, als hätte ich eine eigene Videospielredaktion, als wäre ich Redakteur und müsste irgendwie den Leuten irgendwie sagen, so, was passiert. Und da habe ich irgendwann so gemerkt, okay, ja, alles irgendwie ganz interessant, aber was ich ja auch letztes Jahr so ein bisschen gehofft habe, dass ich es hinbekomme, ist ein Philosophie-Podcast starten. Das hat ja dann auch geklappt, ganz am Ende vom letzten Jahr noch. Und ich glaube, dieses Jahr würde ich schauen, dass die quasi die Projekte, die man hat, ne, Katz und Geist und so, dass das stark weitergeht. Und dann würde ich, glaube ich, gerne mal gucken, ob ich noch mal auch so ein also selber weniger Social Media konsumiere, viel, viel weniger, aber irgend so ein Social Media Format, also irgendwie auf TikTok oder Reels oder sowas, da würde ich, glaube ich, dieses Jahr mal schauen, kann man da auch noch was machen, irgendwie mit Philosophie oder mit Politik oder sowas, so mal ein bisschen in die Richtung gehen.
Oder KI-Filmkritik.
Ja, genau, KI-Filmkritik ja, zum Beispiel wäre auch noch eine ganz gute Sache. Also ich glaube, das ist so ein bisschen mein Fokus mal so für die nächsten Monate mal zu überlegen, so, weil ich schon eine sehr nicht auf Social Media stattfindende Gestalt auf jeden Fall mal bin und mal gucken, ob das, ob man das irgendwie, aber gut, da muss ich ja vielleicht zum Friseur oder so, da will man ja auch nicht, also wir werden es sehen. Lukas, hast du Ziele für das nächste Jahr oder freust du dich auf irgendwas Besonderes?
Ja, definitiv. Ich habe zwei größere Projekte, die ich angefangen habe schon, aber über die ich noch nicht so viel sagen möchte, weil es so doof ist, wenn man so gerade noch so entwickelt und hin und her schiebt und noch nicht mal so richtig Namen hat und so, da schon zu viel drüber zu erzählen. Aber ich glaube, im Laufe des Jahres werden noch ein paar Dinge in der Hinsicht passieren und da darf man auch definitiv gespannt sein und ich freue mich dann auch, wenn ich da Sachen den Leuten präsentieren kann. Ansonsten freue ich mich halt einfach auf Filme, wenn wir hier diesen Bereich angucken, weil da sind schon irgendwie auch eine ganze Menge, weil ich dachte, wir reden noch über Filme, auf die wir uns freuen, deshalb habe ich hier so eine Liste mit, keine Ahnung, dem neuen Peter Greenaway-Film, der das erste Mal seit 2015 wieder was dreht und der sagt, es geht um einen Kampf gegen Engel oder Guy Madden dreht mit Cate Blanchett zusammen und es gibt einen neuen Alexandre Kobyrice-Film und Lucretia Martel und Bruno Dumont und Miguel Gomisch und Don Hertzfeldt macht einen neuen Film und Joao Pedro Rodriguez und Ramon Zürcher macht einen Film und Kiyoshi Kurosawa hat zwei
geil,
Filme.
Geil, wie ich hier nur so,
Joshua Oppenheimer arbeitet ja seit 9 Jahren oder so an neuen Projekten und das soll wohl endlich erscheinen. Olivier Assayas hat einen neuen Film, okay, es ist ein Corona-Film, aber trotzdem. Na Hong Jing dreht mit Amerikanern zusammen, Zha Zhangke hat einen neuen Film, Lucille Hatzialowicz hat einen neuen Film, da ist einfach eine ganze Menge bei, wo ich sage so, boah, das ist genau mein Ding und ich habe das Gefühl, ich bin auch immer ganz gut da drin, festzustellen, auf was ich mich so freue. Im letzten Jahr hatte ich auch eine Liste mit Filmen, auf die mich freue und da sind schon echt erstaunlich viele auch zu den wichtigeren meines Jahres. Nun, gibt mir das Gefühl, zu berechenbar zu werden. Das heißt, vielleicht ist ein Plan fürs nächste Jahr, mehr Sachen so außerhalb meiner Komfortzone zu gucken. Vielleicht auch irgendwie so ein bisschen
Knossi zusammen, ist da was geplant?
Ich schicke ihm das dann nachher, der freut sich bestimmt. Nein, aber so ein bisschen aus der Komfortzone raus. Ich meine, ich hätte jetzt gesagt, ich gucke mir mal wieder mehr Superheldenfilme an oder so, aber es kommen ja gar nicht so viele. Und in Kraven the Hunter und Madame Web setze ich mich sicher nicht rein. Aber ich finde schon Möglichkeiten, mich wieder ein bisschen mehr herauszufordern. Also ich bin da sehr gespannt. Und solange bleibe ich dann bei Kiyoshi Kurosawa oder sowas oder Olivier Assayas, ja.
Gut, dann genau, haben wir, denke ich, alles abgedeckt, was in diesem Jahr passieren wird und was passieren könnte. Also das ist jetzt alles auf jeden Fall hier in den Äther rausgeblasen und ich freue mich sehr, dass wir dann 2025 dann wieder drauf zurückschauen und uns denken, ja, krass, was wir für Idioten waren. Es sind 5 KI-Kritiker mittlerweile sehr erfolgreich auf TikTok.
Es gibt nur noch KI-Kritiker.
Einer davon bin ich. Ja, das werden wir dann alle sehen. Danke euch beiden für die Zeit und die Vorhersagen und so weiter und so fort.
Ja, sehr gerne. Danke. Dankeschön.
Alles klar. Und wir anderen hören uns in der nächsten Woche wieder. Oder jemand anderen? Wer weiß, wer da die Folge macht, das werden wir dann alle gemeinsam erfahren. Bis dahin. Macht's gut.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.